Radio 1. Arena. Dagrun Hinze. Schriftstellerin und Fußballphilosophin.
Hallo Dagrun.
Hallo.
Hallo ihr beiden.
Ja, ist es nicht irgendwie schwer, die Bayern aktuell nicht zu mögen? Wie geht's dir damit?
Ja, leider, das ist irgendwie so. Also auch ich war am Mittwochabend draußen vor einer Fußballkneipe in Hamburg-Altona zusammen mit 150 anderen Menschen, die gekommen waren, das Spiel zu sehen und dabei erbärmlich zu frieren. Neben mir saß tatsächlich der einzige Franzose in dieser Gesellschaft, der die ganze Zeit für PSG war und dessen Allee-Allee-Rufe irgendwann dann doch ein bisschen nervten, aber egal. Der Rest der Leute hielt es jedenfalls ganz eindeutig mit Bayern München und ich habe zwar keine soziologische Studie aufgesetzt, aber ich würde schon davon ausgehen, dass eigentlich mindestens 80% dieser Menschen in ihrer eigentlichen Identität eigentlich FC St. Pauli-Fans sind. Und wie das geht, ist schon etwas, was man sich dann manchmal doch fragen kann. Philipp Bovermann hat in der Süddeutschen Zeitung neulich darauf mal eine Antwort versucht, die ich so schön finde, dass ich sie einmal zitieren möchte, nämlich: Wenn Ligafußball das echte Leben ist, dann sind Partien wie Bayern gegen PSG unechtes Leben, also Kunst. Und zwar nicht im demokratischen Verständnis des Begriffs, sondern im alten, verlorenen, emphatischen und aristokratischen Sinn. Genau, und je mehr eben bei solchen Spielen diese Ablösung von einer normalen Realität stattfindet, umso mehr scheint es eben auch möglich zu sein, dass man quasi so im reinen Kunstkontext dann für Bayern München ist, obwohl man im echten Leben eigentlich ein normales Team supportet, ne? Und mal ganz abgesehen von solchen Überlegungen ist natürlich Bayern München im Vergleich mit Scheichclubs wie PSG oder eben auch Man City oder überhaupt den in Geld schwimmenden Engländern oder dem komplett unsympathischen Real Madrid, da ist Bayern natürlich eigentlich ein total bodenständiger Knuddelverein.
Ja. Aber Dagrun, wenn das so ist, wenn wir es also bei Spielen von Bayern München nicht mit Fußballalltag zu tun haben, sondern mit Kunst, wer hat diese Kunst, wer hat dieses Werk geschaffen?
Na, das ist natürlich ein Gesamtkunstwerk, ne? Und an dessen leuchtende Strahlkraft haben natürlich manche ein bisschen mehr Anteil und manche ein bisschen weniger, aber es sind alle total wichtig für die Gesamtwirkung. Wir haben dann natürlich mit Michael Olise und Harry Kane zwei Götter in Stutzen auf dem Platz, die dann auch noch irgendwie so eher stille Typen sind, gemessen an ihrem Marktwert, was es natürlich auch sehr leicht macht, die zu mögen, selbst wenn man nicht Bayern München Fan ist. Daneben spielen dann irgendwie ein paar Halbgötter und erstaunlicherweise auch ein paar Normalsterbliche, wie so Pavlovic, Stanisic oder Leimer. Und an der Seitenlinie steht dann eben in weiten Klamotten und mit der unvermeidlichen Kappe der Mann, der einfach die Idee hatte für diese neue Münchner Kunstform, der sie quasi begründet hat, Vincent Kompany.
Absolut. Er sieht nicht nur wirklich gut aus mit dem, was er da aktuell trägt an der Seitenlinie. Er war verrückterweise irgendwie, ja eigentlich vor 2 Jahren, sowas wie eine Notlösung bei den Bayern. Die hatten vorher reihenweise Absagen von den ganz Großen gekriegt, der Trainerszene. Was würdest du sagen, ist aber sein Erfolgsgeheimnis, also das von Vincent Kompany, dem Bayern-Trainer, dem Belgier?
Tja, also ich meine, wenn alle immer wieder voll des Lobes sind, dann verweist er ja immer auf das Motto, das er sich offenbar gegeben hat, nämlich weder dem Hype vertrauen noch dem Drama, was natürlich auch jenseits des Fußballplatzes vielleicht echt eine ganz gute Idee ist. Und ich finde, genau das strahlt er irgendwie auch aus, ne? Also natürlich ist er emotional in den entscheidenden Situationen und das heißt ja auch, dass der auch laut und konfrontativ werden kann. Aber irgendwie scheint mir darunter so eine an Weisheit grenzende Gelassenheit und Klarheit zu liegen, die einfach sehr genau zu unterscheiden weiß, was richtig ist und was nicht. Also wir erinnern uns alle an diese 12-minütige Spontanantwort bei der Pressekonferenz im Februar, als es um den mutmaßlichen Rassismusvorfall um Vinicius Junior ging. Da hat er ja wirklich ein so eindrucksvolles Statement abgeliefert, dass man sich immer wieder anhören kann. Also er hat eben nicht moralisiert, sondern er hat sehr klar analysiert, beinahe juristisch eigentlich analysiert, was neben und auf dem Platz passiert war, hat das dann noch historisch kontextualisiert und dann auch noch seine eigenen Erfahrungen geschildert. Also da ist er wirklich zum Vorbild weit über den Fußball hinaus geworden. Und ich kriege jetzt irgendwie nicht die Kurve, ohne sehr oberflächlich zu wirken, aber ich finde jetzt auch die Weltläufigkeit und den Glamour, den dieser Typ mitbringt, den finde ich für den deutschen Fußball schon auch wirklich, wirklich ganz großartig und herzerwärmend. Ich meine, Modemagazine Magazine schreiben über seinen Style und über die lässige Silhouette. Und im Gegensatz zu seinen Vorgängern erlaubt er den Spielern sogar auf XXL-Boxen beim Aufwärmen eben extra lauten Hip-Hop zu hören. I love it.
So, jetzt ist aber gut, Dagrun. Was sollen denn all diese Menschen machen, die Bayern München einfach grundsätzlich überhaupt nicht mögen? Gibt es denn wenigstens ein paar Gründe für die alten Antipathien zu pflegen?
Ja, die gibt es und an denen halten wir uns jetzt auch fest und die zähle ich auch gerne einmal auf. Also Bayern München benutzt die Bundesliga eigentlich nur noch als Trainingsumgebung, ne? Und außerdem betreibt Bayern München permanent Lobbyismus über alle Kanäle und Bayern München schwächt gezielt Konkurrenten. Und außerdem hat Bayern München absolut verwöhnte Langeweiler-Fans, von denen auch am Mittwoch zu wenig kam. Insofern spricht überhaupt nichts dagegen, auch in Zukunft liebgewonnene Feindbilder zu pflegen, aber ab und zu vielleicht auch mal das Kunstwerk Bayern München zu bestaunen.
Das nennt man eine dialektische Fußballanalyse. Danke, Dagrun Hinze.
Vielen Dank.
Sehr gerne.